Domradio Menschen.
Unser Mensch heute, das ist Hanna Jansen, die Kinder- und Jugendbuchautorin, sagt, das Schreiben hat mir immer auch Freiräume verschafft. Freiräume, Inseln im Alltag, die brauchte sie auch, denn in ihrer Großfamilie war immer viel los. Zusammen mit ihrem Mann, einem Kinderarzt, hat sie nämlich über die Jahre hinweg zu ihrem leiblichen Sohn noch 13 weitere Kinder bei sich zu Hause aufgenommen. Die meisten von ihnen aus Afrika, aber auch aus Asien und Lateinamerika. Die Erfahrung dieser und die Erfahrung mit diesen vielen und so unterschiedlichen Töchtern und Söhnen, die haben ihr natürlich auch Impulse gegeben für ihre Bücher. International bekannt geworden ist sie mit ihrem Roman Über 1000 Hügel wandere ich mit dir. Darin erzählt sie die Geschichte ihrer Tochter Jeanne d'Arc, die als kleines Mädchen während des Völkermordes in Ruanda ihre ganze Familie verloren hat und dann später bei den Jansens ein neues Zuhause gefunden hat. Von diesem ganz besonderen Buch, vom Leben in der trubeligen, bunt gemischten Großfamilie und natürlich auch von der Lust am Schreiben. Unter anderem davon erzählt Hanna Jansen uns heute in Domradio Menschen. Frau Jansen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Am Mikrofon bin ich, Hilde Reginter, und wir starten gleich wie gewohnt in unsere Sendung mit dem Menschen-Fragebogen. Zu Gast bei Domradio Menschen ist heute die Autorin Hanna Jansen und einen ersten Eindruck von ihr bekommen Sie jetzt in unserem Fragebogen. Alter.
68.
Beruf?
Autorin.
Berufung?
Kinder.
Von meiner Mutter habe ich?
Den Familiensinn.
Ohne meinen Vater?
Wäre meine Kreativität vielleicht nicht so herausgefordert worden.
Meine Kindheit in Osnabrück war?
Von den Entbehrungen der Nachkriegszeit geprägt, aber abenteuerlich und frei.
Schreiben und Lesen habe ich?
Schon sehr früh gelernt und zu meiner Leidenschaft entwickelt.
Mein Berufswunsch als Kind?
Und auch als Jugendliche war Schauspielerin.
Das Theaterspielen war für mich?
Die Möglichkeit, ja, in andere Personen mich hineinzudenken, aber in den Rollen auch meine eigenen Gedanken und Gefühle auszuleben.
Ich wollte unbedingt eine eigene Familie, weil?
Die Familie für mich die Gemeinschaft ist, in der ich zu Hause bin.
Die Geburt meines Sohnes
hat mich mit einer ganz besonderen neuen Liebe erfüllt.
Die Arbeit als Lehrerin
habe ich immer gern gemacht.
Die Zeit als Alleinerziehende
war nicht immer einfach, aber wichtig.
Meinen zweiten Mann zu treffen war
ein großes Glück.
Unser erstes Pflegekind
ist uns ins Haus geschneit.
Dass unsere Familie immer weiter gewachsen ist,
war so nicht geplant und ich würde es als vielleicht eine der Unvorhersehbarkeiten nennen, die auch man als Schicksal bezeichnet.
Das Schreiben war für mich
eine Möglichkeit, mich zurückzuziehen, wie eine Insel im Trubel des Alltags.
Mein erstes Buch frisch gedruckt in den Händen zu halten
war ein Highlight.
Mit meiner Tochter Jeanne d'Arc ihre Geschichte in Ruanda aufzuarbeiten
hat sehr viel von uns beiden gefordert.
Dass mein Buch über 1000 Hügel wandere ich mit dir einen solchen Erfolg hatte, hat mich
bereichert, nicht in materieller Hinsicht, sondern eher in Bezug auf Erfahrungen, die ich machen konnte und musste damit. Es hat mich aber auch belastet.
Mit meinen Büchern möchte ich
kommunizieren.
Glauben bedeutet mir,
das Ungewisse zu akzeptieren und zu vertrauen.
Gott ist für mich
die Alternative zum Nichts.
Hanna Jansen ist zu Besuch bei Domradio Menschen. Sie ist Kinder- und Jugendbuchautorin, eine ziemlich erfolgreiche, denn ihre Bücher, die sind in viele Sprachen übersetzt. Und für den Roman Über 1000 Hügel wandere ich mit dir, ist sie im Jahr 2002 mit dem renommierten Jugendliteraturpreis Buxtehuder Bulle ausgezeichnet worden. Über ihr Schreiben und Leben erzählt sie uns heute. Und gleich als erstes hören wir, warum für Hanna Jansen zwei große Lebensträume in Erfüllung gegangen sind. Sie hören Domradio Menschen. Mir gegenüber sitzt die Kinder- und Jugendbuchautorin Hanna Jansen. Und Frau Jansen, Sie haben mir gesagt, dass Sie schon früh zwei große Lebensträume hatten. Der eine hatte mit Kreativität zu tun, der andere mit Familie. Und heute kann man wirklich sagen, für Sie haben sich beide Träume erfüllt, oder?
Ja, es haben sich beide Träume erfüllt, dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber beide sind auch ständig in einem gewissen spannungsreichen Kampf miteinander.
Wir haben schon gehört, dass Sie eine große Familie gegründet haben, viele Kinder aufgezogen haben. Mittlerweile sind die fast alle aus dem Haus, nur der Jüngste, der wohnt noch bei Ihnen. Sie leben jetzt zu dritt mit Ihrem Mann und diesem Jüngsten auf einem Bauernhof in der Vulkaneifel. Wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich sehr, sehr gut an, vor allen Dingen sehr entspannt. Es ist im Grunde genommen so eine dritte Lebensphase, die wir sehr bewusst nochmal für uns gewählt haben und wir fühlen uns da wirklich pudelwohl und genießen die Natur, genießen das Zusammensein mit Freunden. Ja, es ist einfach schön.
Sie haben das gerade gesagt, also Sie haben ganz bewusst nochmal einen Neuanfang gemacht, an einem neuen Ort auch. Warum?
Ja, das hatte, ich würde mal so sagen, es ist ähnlich wie mit allem. Es hat sich so entwickelt. Wir sind, glaube ich, immer sehr offen für alles gewesen, was so auf uns zugekommen ist. Und das ist auf uns zugekommen in einer Lebensphase, in der es mit den jungen, erwachsenen Kindern sehr anstrengend war und wo wir Rückzug brauchten. Und da hatten wir eine feste Ferienwohnung dort in der Vulkaneifel und haben uns im Verlauf von 4 Jahren, wo wir da dann jedes Wochenende fast und immer in den Ferien waren, in Land und Leute verliebt und haben dann unser Traumhaus gefunden und dann die Entscheidung getroffen, so jetzt verlassen wir Siegburg und unser Haus dort und die Praxis dort, mein Mann, und fangen nochmal neu an.
Und jetzt haben Sie einen Schreibtisch, wo Sie arbeiten, mit einem wundervollen Blick.
Ja, das ist so. Ich habe also ein tolles Zimmer, großes Zimmer unterm Dach, das wir ausgebaut haben, und da ist ein Riesenfenster und ich schaue in ein Tal und sehr, sehr weit über Wälder hinweg und sehe die Sonne morgens aufgehen.
Und Sie haben ja in diesem Bauernhof wahrscheinlich viel Platz, wenn alle 14 Kinder am Geburtstag oder so vorbeikommen, dann wird es voll, ne?
Dann wird es richtig voll.
Heute lebt Hanna Jansen in einem kleinen Dorf in der Vulkaneifel. Geboren ist sie in einer kleinen Stadt in Niedersachsen und über ihre Kindheit in der Nachkriegszeit sprechen wir gleich als Nächstes. Sie hören Domradio, die Sendung Menschen. Unser Gast ist die Autorin Hanna Jansen. Und Frau Jansen, Sie sind 1946 geboren, ein Jahr nach Kriegsende und damit in wirklich schwierigen Zeiten. Inwieweit war Ihre Familie von den Mühen dieser ersten Nachkriegsjahre geprägt?
Ja, mein Vater ist 1945 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekommen, glücklicherweise, natürlich gezeichnet auch von dieser Zeit. Meine Mutter hat mit meinen beiden älteren Geschwistern, die 6 und 7 Jahre älter sind als ich, diese Kriegsjahre in Diepholz gelebt, einer kleinen Stadt in der Nähe von Bremen, wo ich auch geboren bin. Und die waren so eine Gemeinschaft und mein Vater kam zurück. Dann wurde ich geboren in einem sehr, sehr kalten Winter. Für meine Mutter eine ganz schwierige Situation. Sie hatte weder die Nahrung für mich noch war Windeln waschen so ohne weiteres möglich, wenn die Wasserleitungen eingefroren waren. Es war so schon eine recht harte Zeit. Und wir sind dann Anfang der 50er Jahre nach Osnabrück gezogen.
Da haben Sie mir erzählt, Sie sind in einer Straße aufgewachsen voller Ruinen.
So ist das. Das Haus, in dem wir wohnen, war ein Neubau, ein Mehrfamilienhaus, das so da zu der Zeit noch einfach gebaut worden ist. Und die übrigen Häuser in der Straße waren alle zerbombt und Ruinen, die im Übrigen auch nicht abgesichert waren. Also ich bin in Ruinen aufgewachsen in diesen Jahren.
Als Ihr Vater aus dem Krieg zurück war, da war ja dann auch sehr schnell schon wieder als Lehrer eingespannt. Ihre Mutter, die war den ganzen Tag damit beschäftigt, das Überleben, die Versorgung der Familie zu organisieren. Also die hatten erstmal nicht so viel Zeit für Sie. Haben Sie das als Kind als einen großen Mangel empfunden?
Also ich glaube nicht, dass ich das als Mangel empfunden habe. Ich habe ja diese Freiheit, die ich hatte, wirklich auch sehr ausgekostet. Ich hatte viel Fantasie, ich habe mich in den Ruinen zum Teil richtig eingerichtet.
Also die waren ein großer Abenteuerspielplatz?
War ein großer Abenteuerspielplatz, dann gab es natürlich andere Kinder auf der Straße. Wir wuchsen auf der Straße auf. Die Wohnungen waren gar nicht groß genug, dass man in den Wohnungen irgendwie spielen konnte. Und es gab ja auch nicht Spielzeug oder sonst irgendetwas. Das heißt, wir organisierten uns unser Spielzeug irgendwie selbst und ich habe es als Freiheit empfunden. Natürlich, im Nachhinein glaube ich, dass vielleicht auch manchmal so eine gewisse Fürsorglichkeit gefehlt hat.
Aber für eins hat sich Ihre Mutter immer die Zeit genommen, nämlich für Geschichten. Sie hatte Sie und Ihre Geschwister abends in der kleinen Küche um den Tisch versammelt und dann wurde vorgelesen. Was zum Beispiel?
Ja, also besonders erinnere ich mich an Onkel Toms Hütte. Das hat uns alle zutiefst berührt und erschüttert und da haben wir auch gemeinschaftlich an den entsprechenden Stellen geweint. Aber insgesamt waren diese Vorleseabenden eben etwas, was uns auch sehr als Familie verbunden hat.
Also Onkel Toms Hütte war eins. Wissen Sie noch Geschichten, die da gelesen wurden?
Ach, die Klassiker. Märchen auch und ich kann mich also jetzt nicht mehr so an einzelne Titel erinnern, aber wie gesagt, dieses Onkel Toms Hütte, das ist mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben.
Und wer las dann? Die Mutter las?
Meine Mutter las, ja.
Und haben Sie dann auch die Geschichten diskutiert da im Familienkreis?
Nein.
Die wurden einfach zugehört?
Ja. Und dann ging es ins Bett hinterher.
Auf jeden Fall waren Geschichten schon ganz früh ein ganz wichtiger Teil in Ihrem Leben. Noch wichtiger wurden die Geschichten dann, als Sie selbst lesen und schreiben gelernt haben. Und mehr darüber hören wir gleich nach den Nachrichten. Sobald ich lesen konnte, habe ich alles gelesen, was ich in die Finger gekriegt habe. Das sagt unser heutiger Menschengast, die Kinder- und Jugendbuchautorin Hanna Jansen. Wann haben Sie denn lesen gelernt, Frau Jansen?
Ja, ich habe natürlich in der Schule lesen gelernt, aber sehr schnell auch. Also ich konnte sehr schnell lesen, weil eben Bücher waren für mich durch das Vorlesen meiner Mutter zu so einer ganz besonderen Welt schon geworden und ich wollte die einfach auch selbst entdecken.
Gab es denn bei Ihnen zu Hause ausreichend Lesestoff?
Wir hatten einen gefüllten Bücherschrank, allerdings gab es eben zu dieser Zeit noch nicht so viele Kinder- und Jugendbücher, sodass ich also letztlich dann auch auf die Erwachsenenbücher angewiesen war. Ich durfte da rangehen, aber natürlich waren das eigentlich keine Geschichten für mich.
Und das heißt, Sie sind zu so einer ein bisschen frühreifen Leserin erwachsener Literatur geworden, ne?
Ja. Damals gab es in der Hör zu auch so Fortsetzungsromane und meine Tante hatte diese Hör zu und ich habe dann als Kind schon diese Fortsetzungsromane für Erwachsene gelesen, weil ich musste lesen.
Und Sie haben mir auch erzählt, als Sie mal krank waren, da sind Sie dann auch an den Bücherschrank gegangen und haben sich was ganz Besonderes daraus geholt.
Ich hatte Scharlach als 6-Jährige oder 7 kann ich auch vielleicht gewesen sein, aber war noch sehr klein und konnte noch nicht flüssig lesen. Und da habe ich mir den Don Carlos rausgeholt aus dem Bücherschrank.
Von Schiller ist das, ne?
Ich kenne aus den Erzählungen meiner Mutter, die sagte, ich habe dann laut gelesen und zwar buchstabiert mehr oder weniger. Und sie hat das so mitgekriegt und hat kein Wort verstanden, hat mich dann aber hinterher gefragt und ich konnte ihr dann wiedergeben, was ich da gelesen hatte.
Mit 6 Jahren Don Carlos, nicht schlecht. Also das Lesen, das hat Ihnen wirklich schon als Kind ganze Welten erschlossen. Ist, glaube ich, nicht übertrieben, das zu sagen. Sie sagen aber genauso, sobald ich schreiben konnte, habe ich geschrieben. Was haben Sie geschrieben, als Sie noch klein waren?
Als ich Kind war, habe ich schon Gedichte geschrieben, auch kleine märchenhafte Erzählungen und sogar mal ein kleines Theaterstück, also es ist übertrieben, aber so szenisch was geschrieben, was ich dann auch mit den Kindern, Nachbarskindern auf der Straße dann aufgeführt habe.
Wissen Sie noch, worum es da ging?
Nee, das weiß ich nicht mehr.
Und Sie hatten dann auch einmal einen Auftritt bei einer Silvesterfeier?
Ja, also wir hatten Familienfeiern, das war immer Weihnachten und Silvester, da traf sich dann die gesamte Verwandtschaft und meine Mutter machte die Silvesterfeiern, gestaltete sie immer so, dass wir da auch so mit umgetexteten Songs das Jahr besungen haben, meistens ganz witzig. Und ich habe damals eins meiner ersten Gedichte geschrieben und wollte damit so meinen Auftritt während einer dieser Silvesterfeiern haben. Und ich habe dieses Gedicht sehr, sehr ernst genommen. Also ich hatte einen leichten Hang zur, sage ich mal, dramatischen und pathetischen vielleicht auch. Und habe mich dann dahingestellt und habe dieses Gedicht vorgetragen, so in dem Glauben, damit großen Erfolg oder auch vielleicht die Rührung der Erwachsenen zu erreichen. Und mein Vater hat wirklich Tränen gelacht. Das muss also sehr komisch gewesen sein. Für mich war es weniger komisch, weil die Wirkung so ganz anders war, als ich gedacht hatte. Und ich bin dann heulend rausgerannt.
Aber es hat Sie zum Glück nicht vom weiteren Schreiben abgehalten.
Nein, das nicht. Aber es hat schon bewirkt, dass lange Zeit mein Schreiben, dass ich das nicht mehr öffentlich gemacht habe. Ich habe immer geschrieben, aber für die Schublade.
Und in der Schule haben Sie auch geschrieben?
In der Schule habe ich gerne geschrieben. Die musste ich ja schreiben. Und ich habe immer gerne geschrieben. Ich habe Aufsätze gerne geschrieben. Ich habe aber auch für Schülerzeitungen geschrieben. Und ich schreibe... war immer etwas, was ich konnte und was mir auch wichtig war.
Was Sie gerne gemacht haben. Also naturgemäß lag Ihnen dann wahrscheinlich Deutschunterricht mehr als andere Fächer.
Ja, sehr viel mehr. Also Deutsch ist mir immer sehr, sehr leicht gefallen. Ich habe eben auch alles, was da an Literaturunterricht lief, fand ich toll. Auch wenn er langweilig war durch die Art, wie es unterrichtet wurde, ich fand es trotzdem toll. Während ich Mathe zum Beispiel ganz furchtbar fand und damit auch große Mühe hatte.
Und Handarbeit fanden Sie auch gar nicht so großartig?
Nein, das mussten wir ja dann in der Grundschule lernen noch. Und ich habe zwei linke Hände, außerdem bis heute finde ich das langweilig, ist es nicht mein Ding. Und ich hatte aber eine Handarbeitslehrerin, die meine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, entdeckt hatte. Und da war ich im zweiten Schuljahr, da hat sie mich vorne aufs Pult gesetzt. Und ich habe dann meinen Klassenkameradinnen und Kameraden Geschichten erzählt, die ich mir so ausgedacht habe. Es war immer wunderbar ruhig im Handarbeitsunterricht. Meine Handarbeitslehrerin hat hinten gesessen und für mich die Socken gestrickt und irgendwas gestickt. Und ich hatte immer eine 2 in Handarbeit.
Auf Neudeutsch würde man sagen, das war eine klassische Win-Win-Situation.
Genau.
Und mit dem Geschichten erzählen, erleben und dann darstellen, hatte dann auch eine andere Leidenschaft zu tun, die Sie sehr früh entdeckt haben. Mit gerade mal 10 Jahren haben Sie nämlich Ihr Debüt auf der Bühne gegeben.
Ja, damals gab es immer ein Weihnachtsmärchen bei den städtischen Bühnen in Osnabrück. Und in einem Jahr kam der Regisseur dieses Märchens in die Schule und hat nach einem Jungen und einem Mädchen gesucht, die in Peterchens Mondfahrt, die Peterchen und Anneliese spielen sollten. Und da bin ich dann ausgewählt worden und habe also die Anneliese dort im Stadttheater in Osnabrück eine Saison lang im Weihnachtsmärchen gespielt.
Waren Sie stolz darauf?
Ja, ich war stolz darauf und fand das, natürlich war das für mich eine ganz fantastische neue Welt und es ist schon auch toll für ein Kind dann so in der Öffentlichkeit zu stehen und plötzlich Beifall zu bekommen. Also das war schon toll.
Und tatsächlich ist dann auch relativ schnell der Wunsch in Ihnen gereift, ich möchte Theater spielen, ich möchte mal Schauspielerin werden.
Ja.
Warum daraus am Ende dann doch nichts geworden ist, das klären wir gleich im nächsten Teil von Domradio Mensch. Mir gegenüber im Domradio-Studio sitzt Hanna Jansen, die Kinder- und Jugendbuchautorin ist heute unser Gast bei Domradio Menschen. Und Frau Jansen, Sie haben uns gerade schon erzählt, dass Sie als Kind und dann später auch als Jugendliche sehr, sehr gerne Theater gespielt haben. Haben Ihre Eltern Sie da unterstützt?
Ja, das haben sie. Also sie fanden das gut. Mein Vater selber hatte auch Neigungen in dieser Richtung und da haben sie mich sehr bestätigt immer und gefördert.
Mhm. Ihre erste Rolle war Anneliese in Peterchens Mondfahrt, haben wir schon gehört, und richtig auf einer großen professionellen Bühne. Sie haben dann wirklich auch Kontakt mit echten Schauspielern gehabt, sehr früh. Und dann ist in Ihnen dieser Wunsch gereift, ich möchte Schauspielerin werden. Was fanden Sie daran so toll?
Ja, ich sagte ja schon, das ist vielleicht was Ähnliches wie beim Schreiben auch. Man hat eine andere Person, einen anderen Menschen, in den man sich tief hineinversetzt und versucht eben dessen Geschichte dann umzusetzen auf der Bühne. Aber da kommen natürlich auch dann ganz viele eigene Gefühle und Gedanken rein, die man vielleicht war ich so, dass ich die nur über diesen Weg richtig ausleben konnte.
Sie haben auf jeden Fall dann ganz konkrete Schritte unternommen, um diesen Wunsch, um der Erfüllung dieses Wunsches näher zu kommen.
Ja, als ich in der 10. Klasse war, habe ich dann meinen Eltern verkündet, ich möchte jetzt abgehen und möchte also Schauspielerin werden. Und meine Eltern haben dann gesagt, ja, du kannst Schauspielerin werden, haben aber nichts dagegen. Ich hatte einen Freund, der war auf der Schauspielschule in Hannover. Und der hatte mir da einen Vorsprechtermin genannt und ich kriegte dann von meinen Eltern die Genehmigung, dahin hinzugehen und vorzusprechen, aber nur unter der Bedingung, dass ich also versprach, Abitur zu machen, das zu machen und danach hätte ich das dann machen können.
Auf jeden Fall haben Sie dann da immer wieder auch ganz engen Kontakt zu Schauspielern gehabt, haben auch weiter gespielt und dann haben Sie irgendwann auch früh den Entschluss gefasst, ach, das ist doch eher nichts für mich. Warum?
Ja, als Jugendliche habe ich nochmal in Osnabrück in einem Stück von Thornton Wilder mitgewirkt und habe dann eigentlich, da war ich schon 14, Freundschaften auch mit Schauspielern geschlossen. Und in dieser Zeit habe ich dann auch ein bisschen hinter die Kulissen geguckt und hinter die Fassaden geguckt und gesehen, dass eben das Leben dieser Schauspieler nicht einfach war. Einmal was den Broterwerb anbetraf, also dieses nicht sicher sein, ob man überhaupt eine Rolle bekommt. Aber was viel entscheidender war für mich, war, dass eben so ein Familienleben für Schauspieler auch schwierig ist, wenn sie dann eben von Engagement zu Engagement auch die Städte wechseln müssen. Und ich habe erlebt, wie eine Schauspielerin einen Zusammenbruch hatte, weil sie eben um die Weihnachtszeit nicht bei ihrer Tochter sein konnte und sehr geweint hat. Und da ich eigentlich immer auch Kinder wollte und Familie wollte, hat das bei mir so ein Nachdenken in Gang gesetzt. Und schließlich, als ich dann eben tatsächlich diese Zeit mir noch gegeben habe, um dieses Abitur zu machen und dann auch noch andere Dinge entdeckt habe, habe ich selber Abstand genommen von diesem Wunsch.
Und sich dann ein bisschen umorientiert. Sie haben dann viel in sozialen Projekten mitgearbeitet, viel mit Kindern, die mochten Sie. Und dann nach dem Abitur tatsächlich Sozialpädagogik studiert.
Nein, nicht.
Was nicht, haben Sie studiert?
Germanistik und also ich habe auf den Lehrberuf hin studiert, aber ich hatte das Ziel, Sonderpädagogin zu werden, also Sonderschullehrerin, also in einer Schule tätig zu sein, wo überwiegend eben benachteiligte Kinder sind.
War das eine gute Wahl, dieses Studium einzuschlagen?
Das war zunächst eine gute Wahl, ja. Einmal das Studium selbst hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich habe sehr gerne studiert, im Gegensatz zur Schule. Da bin ich nicht gerne hingegangen, aber das Studium war toll. Auch sehr frei, das gibt es ja heute so nicht mehr, aber damals war das so. Und ich bin da auch für mich so zu meinen optimalen Erfolgen und Leistungen gekommen und bin dann in den Lehrberuf gegangen und habe das viele, viele Jahre gemacht, 20 Jahre.
Mhm. Wie war es vielleicht noch während des Studiums um das Schreiben bestellt? Haben Sie weiter geschrieben?
Ich habe immer geschrieben. Also, aber wie gesagt, so dieser Schritt mit dem Schreiben in die Öffentlichkeit zu gehen, der ist erst sehr viel später, das erste Mal dann während meiner Referendarzeit gekommen. Da habe ich an so einer Kindersachbuchreihe mitgearbeitet und da habe ich dann was veröffentlicht. Aber das, was ich eigentlich schrieb, das habe ich war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Sie haben gegen Ende des Studiums dann einen Riesenschritt in Richtung Familientraum gemacht. Sie haben Ihren ersten Mann kennengelernt und sind dann auch relativ bald Mutter geworden. Wie war das für Sie, auf einmal so einen kleinen Menschen da in den Armen zu halten und für den verantwortlich zu sein?
Ja, das war toll. Ich kannte das ja im Grunde genommen auch schon. Ich war auch schon so ein bisschen sowas wie Zweitmutter für meine jüngere Schwester gewesen und ich habe eben mich viel um Kinder gekümmert und jetzt so ein eigenes Kind zu haben, das war schon ganz wunderbar. Allerdings war ich in dieser Zeit eben auch berufstätig, weil mein damaliger Mann noch studierte und ich war also auch die Ernährerin der Familie. Und
also ganz modernes Konzept.
Ja, im Prinzip ja. Aber es war auch hart. Nach der Geburt, die nicht ohne war, weil ich eben die Schwangerschaft war gefährdet und ich habe auch viel im Krankenhaus verbracht Zeit. Dann gleich wieder damals gab es noch nicht diese Elternzeiten und sowas, gleich wieder in den Beruf gehen zu müssen und alles irgendwie unter einen Hut bringen zu müssen, das war nicht so einfach.
Hanna Jansen ist zu Gast bei Domradio Menschen. Wie aus ihrer kleinen Familie dann ein bisschen später eine wirkliche Großfamilie geworden ist, davon erzählt sie uns gleich. Als nächstes hat sie uns zur vollen Stunde aber erstmal einen Text mitgebracht. Bis gleich.
Eingefallen. In meine Nacht ein Wort. Unterbrach meinen Traum jenseits der Mitte. Hängt an der Wimper und treibt mich am Dunkel vorüber dem Tag entgegen. Die Augen den Schatten geöffnet, halte ich Wache über das Wort.
Weiter mit mir am Mikrofon Hilde Regeniter und weiter mit Hanna Jansen zu Gast. Und das Wort, was wir gerade gehört haben, Frau Jansen, das haben Sie ausgewählt und mitgebracht. Was war das für ein Text?
Das war ein Gedicht von mir.
Warum haben Sie genau diesen Text mitgebracht?
Ja, weil ich denke, ja, er sagt ganz viel über so mein Schreiben oder das, was mich zum Schreiben bewegt. Und im Übrigen habe ich gedacht, ich kann jetzt vielleicht mal den Misserfolg von Silvester ein bisschen für mich gerade biegen, indem ich endlich noch mal wieder auch ein Gedicht vortrage.
Das haben Sie mir gerade verraten. Das ist das erste Mal seitdem Sie als Kind sich da so ein bisschen nicht ernst genommen gefühlt haben, wieder ein Gedicht in der Öffentlichkeit vorgetragen haben.
Genau.
Hier bei uns in Domradio Menschen fühlen wir uns geehrt. Und gleich hören wir noch ein bisschen mehr aus dem Leben und von der Arbeit von Hanna Jansen. Domradio Menschen zu Gast ist Hanna Jansen, Kinder- und Jugendbuchautorin und Mutter von 14 Kindern, einem leiblichen Sohn und 13 angenommenen Töchtern und Söhnen aus der ganzen Welt. Und um zu verstehen, wie Sie zu dieser bunt gemischten Großfamilie gekommen sind, Frau Jansen, machen wir einfach einen Zusammenfassungsschritt. Sie haben uns schon erzählt, Sie hatten ein Kind bekommen, Sie haben als Lehrerin gearbeitet und als Ihre erste Ehe gescheitert ist, da waren Sie einige Jahre lang berufstätig und alleinerziehend. Was war das für eine Zeit für Sie?
Das war sicherlich eine schwierige Zeit, weil ich da noch mehr als vorher schon so diesen Balanceakt finden musste zwischen meiner Arbeit, die verantwortungsbewusst zu tun. Und da ist auch viel Zeit draufgegangen. Ich war in einer Ganztagsschule tätig, kam erst spät nachmittags nach Hause und gleichzeitig so auch meinem Sohn gerecht zu werden und genügend Zeit mit ihm zu verbringen. Aber es war auch eine wichtige Zeit, weil ich denke, für mich auch, um mich selber zu finden und zu erkennen, was für mich gut ist und richtig ist.
Und dann, ein ganz, ganz großes Glück, haben Sie Ihren heutigen Mann kennengelernt, einen Kinderarzt. Und beide kamen Sie aus großen Familien und beide hatten Sie den Traum, doch noch selbst eine Großfamilie zu gründen. Das war aber erstmal gar nicht so einfach.
Nein, ich war damals schon 40 Jahre alt, also in einem Alter, wo man erstmal selbst keine Kinder mehr oft, heute ist das inzwischen anders, aber damals war es eben eigentlich so die biologische Uhr, wie man so schön sagt, war abgelaufen. Und wir hatten dann also eigentlich die Idee, noch zwei Kinder zu adoptieren und hatten uns auch an die Adoptionsbehörde gewendet. Und da hat man uns dann knallhart gesagt, wir seien dafür schon zu alt und wir kämen nicht mehr als Adoptiveltern in Frage.
Dann ist aber alles ganz anders gekommen. Und zwar hat alles angefangen mit David, Ihrem ersten Pflegesohn. Wie sind Sie denn an den gekommen?
Ja, mein Mann war, damals hatte er seine erste Praxis in Siegburg und wir hatten uns gerade kennengelernt und wenn er Notdienst sonntags hatte, dann habe ich ihn ab und zu unterstützt da und habe in der Praxis mitgemacht. Und Davids leibliche Mutter, eine Afrikanerin, war damals in der Ausbildung und hatte David in einer Pflegefamilie untergebracht, wo er sich nicht wohl fühlte und es ging dann darum, diese Ausbildungszeit der Mutter noch zu überbrücken und wir haben uns dann entschieden, David in dieser Zeit bei uns aufzunehmen.
Und das hat ganz gut funktioniert.
Das war gut und er ist dann geblieben, weil sich dann das alles anders entwickelt hat als eigentlich vorausgesehen und ja, inzwischen ist er Zahnarzt und ja, er ist bis zum Schluss bei uns geblieben, bis er eben dann ins Studium gegangen ist.
Und der David hat dann damals, als klar war, der bleibt jetzt erstmal bei Ihnen, hat er gesagt, ich möchte ganz gern noch Geschwister mit dunkler Hautfarbe haben.
Genau.
Und diesen Wunsch haben
Sie
erfüllt.
Eine Schwester wollte er, ja, eine Schwester. Und ja, und dann haben wir auch gedacht, ja, wir hatten ja auch selbst so an zwei Kinder gedacht, ungefähr in einem gleichen Alter oder zumindest altersmäßig zueinander passen. Niklas war ja schon, als David kam, muss ich überlegen, da war der schon 16. Und dann haben wir uns auch auf die Suche gemacht und so kam dann unsere zweite Pflegetochter erstmal ins Haus. Das war ein Mädchen aus Marokko und ja, das waren es zwei und dann wurden es halt immer mehr.
Irgendwie ging es immer so weiter.
Ja.
Also erst zwei, dann drei, dann fünf, dann sechs. Also
ja.
Das klingt fast ein bisschen unwahrscheinlich. Hatten Sie da zwischendurch auch mal so das Gefühl, halt, stopp, vielleicht wächst uns das hier über den Hals oder über den Kopf?
Ja, nein, wenn das so gewesen wäre, dann hätten wir das ja wohl nicht gemacht, denke ich mir. Aber es ist eigentlich so, man steckt da mittendrin und es hat sich dann eben einfach wirklich so entwickelt. Mein Mann betreute also ein Kinderheim als Kinderarzt und da waren dann wieder ein Geschwisterpaar, da wurden Eltern gesucht ich weiß es nicht, es waren glaube ich immer die Kinder selbst, die so waren, dass wir einfach auf sie reagiert haben und gesagt haben, ja, das können wir uns gut vorstellen.
Wie muss man sich denn so ein Alltagsleben bei den Jansens vorstellen in der Zeit, als die allermeisten Kinder dann tatsächlich auch zu Hause noch gewohnt haben?
Ja, turbulent war das und natürlich einerseits auch mit allem, was dazugehört, das weiß man ja, wenn man also Familie kennt, mit Spannungen und aber auch mit viel schönen gemeinsamen Erfahrungen, Urlaube, da schwärmen die Kinder heute noch davon und ich habe, glaube ich, so von meiner Mutter übernommen, auch so diesen Familienalltag sehr stark zu gestalten. Und die Kinder da sehr einbezogen. Und es war ja auch so, es war eine Familie, die auch sehr zusammenwachsen musste, wo ja die Kinder auch unterschiedlichen Alters immer wieder dazugekommen sind mit ihren Geschichten, mit ihren Vorerfahrungen. Und mir war ganz, ganz wichtig, mit ihnen jetzt etwas zu gestalten, was dann unsere Familie irgendwo so prägt und ausmacht. Und das waren dann eben auch oft so Feste und Weihnachten haben die Kinder dann auch irgendwas vorbereitet. Und wir haben gemeinsame Lesenachmittage gemacht, wo ich dann, einige der Kinder konnten ja kein Deutsch und mussten es sehr schnell lernen. Und ich habe die im Urlaub immer verdonnert, sich dann irgendein Buch zu kaufen. Bin mit denen in den Buchladen gegangen, sie durften sich was aussuchen. Und dann gab es eben so ganz festgelegte Lesestunden. Da habe ich auch gelesen und die haben gelesen, haben wir uns ausgetauscht. Und später war es dann sogar mal so, dass wir auf einem, ich glaube, es war ein gemeinsamer Weihnachtsurlaub in Holland, da hatten wir auch so zusammen beschlossen, so jeder nimmt mal sein Lieblingsbuch mit. Da waren die schon mehr oder weniger erwachsen. Und wir machen dann eine Leserunde und lesen uns gegenseitig was aus diesen Lieblingsbüchern vor und sagen dann nochmal, warum das Lieblingsbuch ist. Das war eine total schöne Sache, weil wir da auch sehr viel nochmal übereinander erfahren haben.
Also rein logistisch müssen ja viel Platz gehabt haben und auch ein riesen Auto gehabt haben, um all diese Kinder
ja,
da mit reinzuholen. Ne?
Ja, also wir hatten ein großes Haus, das aber auch nach und nach immer weiter ausgebaut wurde. Also das Dach wurde ausgebaut, der Keller wurde ausgebaut, weil wir auch ganz viel Wert darauf gelegt haben, dass die Kinder möglichst jeder ein eigenes Zimmer hatten, also auch so eine Rückzugsmöglichkeit für sich. Großes Auto hatten wir auch. Das größte war dann mal ein 9-Sitzer. Aber es war dann schon so, dass ich manchmal auch dann mit einem Teil der Kinder mit dem Zug reisen musste, weil wir nicht alle ins Auto bekommen haben.
Sie haben gerade schon gesagt, dieses Lesen und die Geschichten haben auch bei Ihnen in Ihrer eigenen Familie dann eine große Rolle gespielt.
Ja.
Und auch schon in dieser intensiven Familienzeit haben Sie das Schreiben dann als einen Freiraum für sich empfunden.
Ja, wobei ich also zunächst für einen Schulbuchverlag gearbeitet habe in einem Autorenteam, 10 Jahre lang und da praktisch im Auftrag geschrieben habe, was dann so mein erster Schritt in Richtung professionelles Schreiben auch war. Und das war das, was ich auch gut neben dieser Großfamilie noch leisten konnte. Ich hätte jetzt nicht mehr in der Schule tätig sein können oder so, wäre einfach nicht gegangen von der Zeit her. Aber das konnte ich dann so bewältigen im Alltag und ab und zu habe ich mich dann mit den Mitautoren irgendwo getroffen, in Hamburg oder Stuttgart oder sonst wo, zu einem Wochenende in einem schönen Hotel. Das habe ich dann auch sehr genossen, mal die Nicht-Familie zu haben, sondern was ganz anderes zu machen.
Sie haben das weiter kultiviert, kann man sagen, dieses Schreiben in einem eigenen Raum, ein bisschen abgeschottet von der Familie. Und dann haben Sie irgendwann Ihren ersten Roman geschrieben. Was war das für eine Geschichte?
Das war die Geschichte eines 15-jährigen Jungen, der eine Schwester mit Down-Syndrom hat. Und die Familie bricht auseinander, der Vater verlässt die Familie und die Mutter rutscht in eine Depression ab. Und diese Geschichte handelt von einem gemeinsamen Sommerurlaub, wo dann eine Stadtstreicherin mit reinkommt und ja, sich alles ein bisschen spannungsreich entwickelt.
Sie haben tatsächlich auch einen Verlag gefunden und das Buch wurde dann gedruckt. Was war das für ein Gefühl, als Sie das Buch frisch gedruckt in den Händen gehalten haben?
Naja, das war vielleicht so eine Wiederholung dieses Kindheitserlebnisses Anneliese, das erste Mal so, ja, so einen in Anführungsstrichen Erfolg zu haben. Und jetzt so ein eigenes Buch gedruckt zu sehen, ist erstmal dieses ja, ganz große Gefühl, man hat es geschafft.
Jetzt müssen Sie natürlich noch sagen, wie dieser Roman heißt.
Der gestohlene Sommer heißt der.
Geschrieben hat ihn Hanna Jansen, Kinder- und Jugendbuchautorin, heute unser Gast bei Domradio Menschen. Sie hat noch viel mehr Bücher geschrieben. Und gleich als nächstes erzählen wir von dem Roman, mit dem sie, ja man kann sagen, ihren internationalen Durchbruch hatte. Gleich mehr. Über 1000 Hügel wandere ich mit dir, das ist der Titel des Romans, mit dem Hanna Jansen sich einen Namen als Jugendbuchautorin gemacht hat. Für dieses Buch, Frau Jansen, sind Sie 2002 sogar mit dem renommierten Jugendliteraturpreis Buxtehuder Bulle ausgezeichnet worden. Und das Buch ist ein ganz besonderes, es ist nämlich die Geschichte Ihrer Tochter Jeanne. Eine brutale Geschichte, denn Jeanne hat als kleines Mädchen während des gruseligen Völkermordes in Ruanda ihre Eltern und Geschwister verloren. Wer hatte denn die Idee, diese schwere Geschichte für die Öffentlichkeit zu erzählen, Sie oder John?
Also ich denke, das ist aus einer bestimmten Situation eigentlich als gemeinsame Idee gekommen. Vielleicht habe ich es vorgeschlagen, aber ich denke, John ist da sehr stark und von vornherein sehr bereitwillig darauf zugegangen. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass sie im Gegensatz zu unseren anderen Kindern aus Ruanda von Anfang an ein sehr starkes Bedürfnis hatte, sich diese Geschichte von der Seele zu reden. Und sie hat also eben von Anfang an sehr viel erzählt. Und vor allem hat sie mir erzählt und ich habe ihr immer wieder zugehört. Und als sie dann 14 war, kam sie einmal sehr empört von einer Geburtstagsfeier zurück, wo sie wie oft die Erfahrung machen musste, dass sie nach ihrer Herkunft gefragt wurde und als sie dann Ruanda sagte, feststellen musste, dass die Mutter der Freundin eben noch nicht mal wusste, wo Ruanda lag oder was das überhaupt für ein Land ist. Und darüber war sie sehr empört. Nicht nur sie, auch ihre Freundinnen zu der Zeit, die auch aus Ruanda kamen, dass eben hierzulande Menschen nicht mitbekommen hatten, was dort passiert ist.
Und dann war die Idee, die Leute sollen wissen, da ja, hat es einen Völkermord gegeben.
Das war eigentlich der Grund, weshalb wir dann zusammen entschieden haben, wir erzählen diese Geschichte und teilen sie auch anderen mit und
wie sind Sie da vorgegangen bei der Arbeit an diesem Buch?
Also dann, als diese Entscheidung gefallen war, da begann dann so eine intensive Arbeit an dem Buch. Und zwar hat Jeanne dann angefangen, eben sehr, sehr detailliert mir auch Fragen zu beantworten. Vor allem auch dann über die Zeit des Familienlebens vor dem Völkermord. Sie ist in einer Familie aufgewachsen, der man sich von Anfang an auch sehr nahe fühlen konnte, weil sie vergleichbar war in der Art des Lebens und miteinander Umgehens mit auch einer europäischen Familie und also anders auch, als man sich das vielleicht so afrikanisch vorstellt. Und ja, und sie hat eben viel erzählt aus ihrer Kindheit auch und von ihrer Mutter, von ihren beiden Geschwistern, von ihrem Vater. Und das war sehr, sehr wichtig.
Hatte das auch was Therapeutisches?
Ja, sie hat es damals so empfunden. Sie hat mir dann irgendwann, das war im Übrigen für sie das Schwerste, zurückzukehren zu dieser Zeit, in der alles noch gut gewesen war. Und da hat sie in der, während sie vorher eigentlich selten mal geweint hat, wenn sie über diese Schrecken gesprochen hat, hat sie da viel geweint. Und sie hat mir aber dann an einem Weihnachtsfest geschrieben, dass sie sich seitdem wieder ganz fühlen kann.
Als das Buch dann herausgekommen ist, hat es sehr viel Aufmerksamkeit gefunden. Hätten Sie damit gerechnet vorher?
Nein, ich habe damit so nicht gerechnet. Also nicht mit dem, was dann eigentlich losgegangen ist, so würde ich das mal salopp ausdrücken. Also es entstand tatsächlich eine Art Medienrummel auch um das Buch. Wir waren dann gemeinsam in Talkshows unterwegs. Und ich muss sagen, ich habe das auch immer sehr zwiespältig wahrgenommen und auch mit Bauchschmerzen ein bisschen bin ich darauf eingegangen. Da war so ein bisschen auch dann der Druck des Verlags dahinter, der sagte, das müsst ihr machen, das tut der Sache gut, das macht das Buch bekannt. Naja, also man ist dann plötzlich in so einer Mühle drin und macht mit. Und ich denke, das war so ein Zeitraum von, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahren. Und das war in gewisser Hinsicht dann auch verlorene Zeit für die Familie, in der vielleicht noch einiges hätte ganz anders wachsen und aufgearbeitet werden müssen. Mhm. Ich sehe das heute also wirklich auch kritisch.
Also man muss dazu wissen, der Roman ist in viele Sprachen übersetzt worden, also wirklich international bekannt geworden, und Sie waren in vielen Talkshows, vor allen Dingen da in Deutschland, aber Sie waren eben auch auf Lesereise in Rom, in New York, in verschiedenen Ländern. Sie sagen jetzt schon, Sie sehen das durchaus auch kritisch. War das für Jeanne nicht doch auch toll, dass sich da so viele Menschen für ihre Geschichte interessieren?
Ich glaube, damals war das toll für sie, ja. Denn ich habe sie nie dazu gedrängt, mitzukommen oder so. Sie wollte das auch immer. Und ich glaube, das hat sie auch genossen. Aber ich denke, da liegt ja auch so ein bisschen eine Gefahr drin, dass man vielleicht sich auch überschätzt. Und auch die Wirkung unterschätzt, die das auf einen hat.
Auch weil man das immer wieder neu erlebt, natürlich.
Ja,
ne?
Natürlich. Mhm. Und insofern denke ich, heute wäre vielleicht besser gewesen, das wäre nicht so gewesen. Damit meine ich nicht die Reisen nach Rom oder ich war in New York, da war ich eingeladen von Penn zu einem großen internationalen Festival mit 80 Autoren aus aller Welt. Das war natürlich unglaublich. Und ich habe in Manhattan, in Brooklyn gelesen. Und wir hatten dann auch gemeinsam einen Auftritt in London, Jeanne und ich, im Royal Theatre dort von der Organisation Human Rights Watcher. Sind da auch mit wirklich berühmten Leuten auf der Bühne gewesen.
Hanna Jansen, Kinder- und Jugendbuchautorin, und gleich weiter zu Gast in Domradio Menschen, und gleich nach den Nachrichten hören wir noch mehr über dieses ganz besondere Buch. Hanna Jansen ist zu Gast bei Domradio Menschen, und Frau Jansen, mit ihrem Jugendroman über den Genozid in Ruanda sind Sie international bekannt geworden, haben wir gerade schon erzählt. Über 1000 Hügel wandere ich mit dir heißt das Buch, und es ist die Geschichte Ihrer Adoptivtochter Jeanne. Sie haben mir erzählt, dass Sie sehr stolz waren, als Ihnen Ruanda versichert haben, dass Sie das Land da sehr wahrhaftig geschildert haben. Das war ganz und gar nicht so selbstverständlich, denn als Sie das Buch geschrieben haben, waren Sie noch nie in Ruanda gewesen. Ein bisschen später sind Sie dann aber doch hingereist. Wie kam das?
Ja, da arbeitete ich schon an meinem nächsten Ruanda-Buch. Ich muss vielleicht aber vorher auch noch sagen, dass ich so nahe auch an dem Land dran war, als ich es noch nicht kannte, habe ich wirklich Jeanne zu verdanken, die in einer sehr, sehr detaillierten Weise mir Geschmäcker beschrieben hat, mir die Orte beschrieben hat und also so wirklich eine enorme Nähe zu diesem Land auch hergestellt hat. Und später bin ich dann eben mit einem unserer Söhne hingereist, dem letzten, der aus Ruanda zu uns gekommen war, weil sein Vater in die große Gedenkstätte in Kigali umgebettet worden war. Wir wollten das Grab besuchen, aber ich wollte auch endlich dieses Land kennenlernen. Ich wollte auch Kibungo besuchen, das ja als Ort in den Tausend Hügeln eine Rolle spielt. Und diese Orte, die ich dort beschrieben habe, eben aufgrund von Jeannes Aussagen, wollte ich einfach auch selber sehen und kennenlernen. Und ich arbeitete an diesem Buch Herzsteine, das jetzt also der zweite Ruanda-Roman ist, wo es um die Aufarbeitung der Geschichte eigentlich geht. Und alles, was ich dort dann so erlebt habe als Europäerin in diesem Land, das ich nicht kannte, das habe ich dann zum Teil, diese Erfahrungen habe ich meinem Protagonisten Sam dann so untergejubelt.
Waren Sie denn überrascht, als Sie das alles auf einmal mit eigenen Augen gesehen haben, oder war es eher so, wie Sie es vorgestellt hatten?
Nein, ich war überhaupt nicht überrascht. Ich habe immer nur die ganze Zeit gedacht, das kennst du. Also es war wirklich so, dass ich und ganz verrückt war, dass ich jemanden kennengelernt habe, dann in Ruanda, der auch die Zeit in Kibungo miterlebt hatte und dann das Buch auf Englisch gelesen hatte und mit mir zusammen dann dort gewesen ist. Und dann haben wir da zum Beispiel Birenga, das Gemeindezentrum, besucht. Und er lief dann immer mit dem Buch in der Hand rum und sagte, und das, was du geschrieben hast, das war genau hier.
Das war bestimmt dann sehr intensiv für
ja,
Sie.
Ja, also es war sehr bewegend und ja.
Was ich mich gefragt habe, ist nach dieser intensiven Beschäftigung mit den Morden in Ruanda, nach der Erkenntnis, was für schwerwiegende Konsequenzen das alles für die Überlebenden hatte. Sie haben ja wirklich dann Überlebende als Kinder angenommen, zu sich nach Hause geholt, aber natürlich auch Konsequenzen für das Land. Würden Sie heute sagen, ich habe durch diese Beschäftigung verstanden, was damals passiert ist?
Nein, das habe ich nicht. Also nicht wirklich verstanden, das glaube ich, kann man auch nicht verstehen. Und ich glaube, auch die Ruander letztlich verstehen, wie soll man das verstehen, was da passiert ist. Es gibt sicherlich, das würde ich sagen, Erklärungen für eine solche Entwicklung und darüber mache ich mir Gedanken und da habe ich auch meine Ideen dazu, aber ich denke, das ist wie in anderen Zusammenhängen, die vergleichbar sind auch. Man kann eigentlich nicht verstehen, dass Menschen so etwas antun. Das kann man nicht verstehen.
Man kann einen Völkermord nicht verstehen.
Nein, kann man nicht.
Sie haben ja mehrere Kinder aus Ruanda zu sich genommen. Gibt es da eine gemeinsame Erfahrung, wie diese Kinder heute zu ihrem Herkunftsland stehen, wie die damit umgehen, mit diesem Erbe?
Nein. Das ist auch für jeden ganz individuell anders, weil sie auch unterschiedliche Geschichten haben. Und wir haben auch Kinder dabei, die ihre Eltern nicht verloren haben. Und insofern ist das natürlich, sind da ganz große Unterschiede. Und ich würde mal so sagen, was die Geschichte Ruanda anbetrifft, hat es da auch letztlich in unserem Familienverbund viel Spannungsreiches gegeben. Das ist ja auch,
kann man sich vorstellen,
gar nicht ungewöhnlich, dass das so ist. Mhm. Und es hat uns auch sehr belastet. Und als wir die Kinder aufgenommen hatten, hatten wir selbst keine Vorstellung davon, was das bedeuten würde, weil wir hatten da eigentlich eine relativ naive Sicht zunächst darauf. Man hat ja auch anfangs in den Medien nicht viel erfahren. Ne? Mhm. Also die europäischen Medien haben erst sehr, sehr spät so berichtet, dass man etwas erfuhr darüber, was da passiert ist. Ne?
Und Ihr Buch war eben tatsächlich eines der ersten Bücher, die literarisch dieses Thema aufgegriffen haben. Damals ist das Buch im Thienemann Verlag erschienen. Der Titel ist heute vergriffen, aber Sie arbeiten gerade oder haben, das weiß ich nicht genau, die Neuauflage schon zu Ende vorbereitet. Und das Buch wird dann wieder erscheinen bei Peter Hammer. Das können wir ruhig hier sagen. Was wird an dieser überarbeitenden Fassung anders sein?
Also ich habe damals mich selbst auch persönlich sehr stark mit einbezogen in dieses Buch durch Zwischentexte, in denen auch so meine Gefühle eine Rolle spielen. Und mir war jetzt wichtig, nach dieser langen Zeit, es ist jetzt nur kurz vergriffen gewesen und ist jetzt von Peter Hammer wieder aufgenommen worden, kommt im Frühjahr diesen Jahres raus, und mir war einfach wichtig, über diese Arbeit, nochmal Arbeit an dem Text, ja auch das mitzuverarbeiten, was im Zusammenhang mit dem Buch auch nicht immer so toll gelaufen ist, für mich jetzt innerlich auch. Und das andere war, dass ich eigentlich so meine eigenen Kommentare und Gefühle und so ein bisschen rausnehmen wollte, um die Geschichte selbst eben mehr in den Mittelpunkt zu stellen.
Warum Sie überhaupt so gerne für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene schreiben, darüber sprechen wir gleich weiter, gleich im nächsten Teil von Domradio Menschen. Domradio Menschen, und da erzählt heute die Kinder- und Jugendbuchautorin Hanna Jansen aus ihrem Leben und von ihrer Arbeit. Intensiv gesprochen haben wir jetzt gerade über ihren bekanntesten Roman, Über 1000 Hügel wandere ich mit dir, aber Sie haben noch eine ganze Reihe weiterer Bücher ja geschrieben. Kinder- und Jugendbücher. Und was mich noch sehr interessiert, ist, warum Sie in Ihren Büchern eigentlich ja immer die Perspektive von Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden einnehmen.
Ja, ich denke eben, Kindheit ist eine ganz entscheidende Zeit für eine Person selbst, für alles, was sich im weiteren Leben entwickelt, und ich letztlich auch für die Gesellschaft. Deshalb bin ich auch so empört darüber, dass Kindheit sich in vielen Zusammenhängen hier auch bei uns im Land oft so abspielt, dass ja die Kinder sehr belastet oder eben gestört aufwachsen. Die andere Sache ist die, dass ich denke, junge Menschen, also auch Jugendliche vor allem, junge Erwachsene, sind ja im Aufbruch ins Leben und deshalb auch viel offener und intensiver in der Wahrnehmung dessen, was um sie herum passiert. Und für mich ist das einfach eine sehr, sehr spannende Zeit. Und wenn ich so in die Perspektive eines jungen Menschen hineingehe, dann sehe ich auch meine Welt wieder mit diesen jungen Augen. Also man selbst als Erwachsener richtet sich ja auch manchmal einfach so dann ein in dem, was ist. Und also ein ganz wichtiges Motiv für mich ist, einfach in Bewegung zu bleiben.
Sie haben ja für Ihre Bücher viel Stoff aus dem echten Leben geschöpft, aus den Geschichten und Erfahrungen Ihrer Kinder zum Beispiel. Am Beispiel Jan haben wir das gerade auch sehr intensiv gehört. Könnte man sagen, Ihre Bücher sind auch so ein bisschen autobiografisch in dieser Hinsicht?
Sind sie sicherlich, klar. Also ich denke, es ist auch immer ein Teil Bewältigungsarbeit mit darin.
Das wollte ich Sie eigentlich jetzt als nächstes fragen. Hilft das Schreiben beim Leben, also das Leben zu bewältigen?
Ja, für mich schon, weil es so, für mich auf die Dinge auf den Punkt bringt. Ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe damit, wenn ich die Sprache einsetze, sehr, sehr nah an das ranzukommen, was ist. Wort vermittelt ja immer nur etwas, ist nicht die Sache als solche. Aber wenn ich versuche, ganz nah ranzukommen, dann ist das gleichzeitig auch Bewältigung, ja.
Und entsteht das auch dadurch, dass man eben einen Schritt zurücktritt? Oder eben auch, das zieht sich ja doch auch wie ein roter Faden durch ihr Leben, dieses in anderen Geschichten auch leben, auch aufgehen und dadurch die Welt neu entdecken, ne?
Ja, kann man so sagen, ja.
Mhm. Wie ist es im Moment? Ich nehme an, auch jetzt schreiben Sie wahrscheinlich gerade.
Ja, einmal war ich jetzt sehr mit der Überarbeitung befasst, aber ich schreibe auch an einem neuen Roman wieder für junge Erwachsene. Dieses Mal wird es eine kriminalistische Geschichte sein, wobei das nicht der Krimi im herkömmlichen Sinne ist, sondern geht auch wieder um meine Themen dabei.
Und Sie haben ja auch erzählt, Sie gehen in Schulen. sowieso zum Vorlesen, klar, aber nicht nur das, sie machen auch Schreibworkshops mit den Schülern.
Ja.
Kann man Schreiben lernen?
Ich glaube, Schreiben muss man nicht lernen. Also ich denke, man muss es entdecken. Und was mir ganz wichtig ist bei den Workshops, ist, dass Kinder ihre Fähigkeit, ihre ganz eigene Fähigkeit, etwas zu gestalten, in Worte zu fassen, entdecken und auch vielleicht ihre eigenen Geschichten entdecken und sich selbst auch ein Stück weit im Schreiben entdecken. Also anders als in der Schule, wo man, wenn man dann eben Schülern vermittelt, wie man einen guten Aufsatz schreibt und wo man dann ganz bestimmte Kriterien an die Qualität eines solchen Aufsatzes anlegt, empfinde ich das Schreiben in Schreibwerkstätten als völlig frei. Und es sollte auch befreiend sein, eben von diesen Ansprüchen, auch von solchen gut oder schlecht Kategorien. Es sollte wirklich dazu führen, dass Kinder die Lust am Schreiben entdecken.
Das ist ja ein ganz großes Ziel. Also Kindern helfen dabei, ihre Geschichten zu entdecken. Wie kann das denn gelingen? Wie kann man das schaffen?
Ja, man muss natürlich Impulse geben. Ja, und da gibt es gute Methoden, wie man also auch spielerisch sich einer solchen Sache nähern kann. Ja. Und dann wächst das eigentlich von alleine, bei dem einen mehr als beim anderen, das ist ganz klar. Aber wenn das schon mal Kinder sind, die auch sowieso Spaß am Schreiben haben, dann machen die da ganz viele, denke ich, gute Selbsterfahrungen.
Und das können Sie wahrscheinlich am besten dadurch vermitteln, dass das Schreiben für Sie ja wirklich so eine große Lust und Leidenschaft ist. Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, manchmal denke ich auch, es kostet auch so viel Zeit. Und vielleicht sollte ich lieber mal was anderes machen, aber irgendwie kommen sie nicht los vom Schreiben, ne?
Das ist richtig, ja. Und es ist auch so, dass es die einzige Tätigkeit, bei der ich wirklich auch die Zeit vergesse. Also ist mir schon einiges angebrannt. Wenn ich dann mal eben nochmal raufgegangen bin in mein Zimmer, um vielleicht einen kleinen Satz zu Ende zu führen, und dann bin ich da hängen geblieben und habe nicht mehr dran gedacht, dass ich gerade was auf den Herd gestellt hatte oder so. Also ich vergesse beim Schreiben wirklich alles andere.
Im Moment schreiben Sie an dem Krimi. Darüber hinaus gedacht, gibt es noch ein Buch, was Sie wahnsinnig gerne schreiben würden?
Ich habe noch zwei angefangene Stoffe da liegen, die ich auch unbedingt noch zu Ende schreiben will. Ne? Und eins ist ein mehr historischer Roman für Erwachsene.
Für Erwachsene dieses Mal. Wobei Sie mir gesagt haben, meine Jugendbücher sind auch nicht exklusiv Jugendbücher. Das sind auch immer Bücher, die natürlich gerne Erwachsene auch lesen können und immer auch wieder Erwachsene gelesen haben. Ne?
Ja, und ich bin auch schon von erwachsenen Freunden gefragt worden, warum schreibst du denn nicht für einen Erwachsenenverlag? Ich hätte das Buch ja nie gekauft, wenn ich jetzt dich nicht gekannt hätte, weil es eben als Jugendbuch erschienen ist. Und da muss ich sagen, sind auch diese Kategorien bei uns hier im Land manchmal nicht ganz hilfreich, weil ich finde, es gibt hervorragende Jugendbücher, die ich auch selber sehr, sehr gerne lese und wo ich denke, das ist einfach ein Buch außerhalb solcher Kategorien.
Ne? Also Sie würden die Grenzen gar nicht so ziehen?
Ich würde die jedenfalls nicht so schubladenmäßig ziehen.
Trotzdem sagen Sie jetzt, also dieses Buch mit dem historischen Hintergrund, das würden Sie gern für Erwachsene schreiben?
Nein, da ist kein jugendlicher Protagonist.
Und also das ist dann echt eine Premiere für Sie?
Das ist dann echt eine Premiere, ja.
Verraten Sie uns schon, um welchen historischen Hintergrund es da gehen könnte?
Es geht um eine Figur, die im Siegburger Stadtmuseum sitzt, das sogenannte Siegburger Lottchen. Und diese Figur hat es gegeben als Menschen. Und das ist ein Zwerg gewesen und gleichzeitig ein Zwitter. Und es gibt ganz viele Anekdoten über diesen Menschen, die man immer wieder hört, ich habe ja in Siegburg gelebt. Und dann bin ich mal der Spur dieses Menschen nachgegangen und habe festgestellt, man kommt über diese Anekdoten nicht hinaus. Und diese Figur hat mich sehr, sehr angesprochen. Wenn die da so sitzt, sie sieht wirklich, das ist so eine Wachsfigur. Im ersten Moment erschreckt man. Man denkt, da sitzt ein wirklicher Mensch. Und ich habe mich gefragt, da sitzt so ein ewiger Zuschauer. Was könnte dieser Mensch wirklich oder wer könnte er wirklich gewesen sein? Und das habe ich neu erfunden.
Dann können wir gespannt sein, wann das der Öffentlichkeit
kommt. Ich hoffe, das schaffe ich noch.
Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie das schaffen. Und Unsere Zeit ist jetzt leider um. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Die komplette Sendung zum Nachhören, die gibt es wie immer bei uns im Netz unter domradio.de. Mir bleibt mich zu verabschieden. Ich bin Hilde Regeniter. Machen Sie es gut. Und Frau Jansen, ganz zum Schluss, haben Sie noch ein Wunschlied? Was möchten Sie, dass wir für Sie spielen?
Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymed.
Und damit verabschieden wir uns.